Es ist Freitag, der 8. Oktober 2021. Uhrzeit 8.30 Uhr. Joshua, Brigitte und ich haben etwas vor.
Wir laufen gerade zum See runter, über die Straße. So einen kleinen See mit Alpenblick und hatten gestern die Schnapsidee, da reinzuspringen. Und heute Morgen hat es gefühlt 2 Grad hier draußen.
Ja, man kann die Schneegrenze von hier sehen auf jeden Fall.
Einen besseren Tag hätte man, glaube ich, nicht erwischen können.
Wir stehen zu dritt vor dem Untersee in Arosa im Schweizer Kanton Graubünden und wollen baden.
Joshi, beschreib mal bitte den See.
Also, man sieht einen Sprungturm und
es dampft
einfach. Ja. Was aber ein gutes Zeichen ist, was ja heißt, dass das Wasser wärmer ist als die Luft.
Na dann ist ja nicht mehr so schlimm.
Kommen wir am besten rein, da beim Rettungswürfel. Macht ja auch Sinn.
Ja, super.
Gut,
na dann.
Dann wir noch ein Aufwärmen?
Nö.
Warm-up?
Obwohl, vielleicht gar nicht so schlecht, ne?
Ja. Also je 10 Liegestützen und 10 Kniebeugen bis ganz zum Boden runter.
Okay, dieses Handtuch muss halt wirklich sowas von im Griff weit gleich.
Ein anwesender Passant feuert uns an. Brigitte geht todesmutig vor. Ich und Joshua folgen direkt hinterher. Trotz der Kälte nehmen wir alle diesen Moment als enorm positiv wahr.
Schönen guten Morgen vom Untersee. Es ist sehr kalt, aber es ist auch sehr, sehr schön. Ich bin glücklich.
Gut, super. Und der andere Junge? Bist du schon gestorben?
Aber was zur Hölle machen wir eigentlich in der Schweiz? Das bespreche ich jetzt mit Helena Weise in einem Reutcast-Spezial. So, hallo Helena.
Hallo Paul.
Na, wie geht's dir?
Sehr gut nach diesem Intro.
Du hast das Grinsen immer noch im Gesicht geschrieben.
Ja, weil ich auch das Video ja dazu gesehen hatte und ich einfach die ganze Zeit daran denken musste, wie Brigitte mit dieser, ich weiß nicht, hatte sie auf, eine Mütze.
Oder
ganz entspannt in diesen See rein marschiert und da rumschwimmt und ihr euch einfach...
Es war, tatsächlich muss man auch sagen, dass Brigitte, glaube ich, die Einzige war, die wirklich dann geschwommen ist. Also ich bin einmal so rein, habe dann tatsächlich auch den Kopf einmal unter Wasser gemacht, Joshi auch. Aber tatsächlich bin ich da nicht rausgeschwommen. Es hat einen ganz einfachen Grund, aber ich glaube, du verstehst ihn. Ich ekel mich so extrem vor so Algen. Ich finde das Schlimmste überhaupt, wenn man irgendwo so reinwartet und dann erstmal so glitschiges Zeug an den Füßen hat.
Das verstehe ich sehr gut, ja. Aber war das eigentlich extra, dass das in Zeitlupe alles dann im Video auch aufgenommen wurde?
Ich bin ehrlich, ich habe das Video tatsächlich gar nicht gesehen. Aber
es könnte
auch sein.
Ganze Zeitlupe gesehen hat, wie ihr eure Haare ausschüttelt und aus dem See rausrennt.
Okay, vielleicht muss ich es mir doch dann nochmal angucken.
Ja.
Man merkt auf jeden Fall schon, wir hatten eine Menge Spaß. Wir machen ja. Gerade hier so einen kleinen Spezial-Reutcast. Wir sitzen zwar wieder in der Reportageschule, haben aber gerade eine äußerst bewegte Woche hinter uns. Helena, erzähl doch ganz kurz, was haben wir grob gemacht?
Also wir haben eine Reisereportage gemacht. Das heißt, wir wurden von einem Tourismusverband Arosa Lenzerheide eingeladen, 5 Tage dort zu verbringen. Wir waren aufgeteilt in 2 Gruppen, die eine in Arosa, die andere in Lenzerheide. Und genau, haben es uns da zum Teil gut gehen lassen, zum Teil hart gearbeitet und das alles auf Kosten vom Tourismusverband.
Und ein Dank an der Stelle müssen wir auch noch aussprechen, nämlich an einen gewissen Johannes Schweikle, der das Ganze organisiert hat, ja auch ein sehr langes Seminar dazu veranstaltet hat zum Thema Reisereportage.
Genau, wir waren sehr gut vorbereitet, ja.
Ja, und wir wurden dort vor allem auch, das muss man auch einfach mal so festhalten, extrem gut umsorgt. Wir hatten Shatters Hotel, wir hatten Transport, wir hatten so einen Swiss Travel Pass, ein Dokument, was uns tatsächlich erlaubt hat, in der gesamten Schweiz jedes öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, was auch nur irgendwie geht, auch noch in der ersten Klasse.
Genau, die einzigen Ausgaben, die wir hatten, waren 2 Franken pro Billardspiel.
Stimmt. Und tatsächlich, glaube ich, die Getränke mussten wir doch dann in Teilen zumindest dann auch selber bezahlen. Und meine Aufgabe war eben nicht nur noch eine Reisereportage zu schreiben, da wirst du auch gleich noch weiter noch von deiner erzählen, sondern nämlich auch einen Podcast zu machen. Und ich habe einfach mal jedem unserer Klasse einmal kurz das Mikrofon vor die Nase gehalten, so sie denn da waren. Und die erste, die es jetzt erwischt, ist die arme Anne.
Anne, was war das Aufregendste, was du heute erlebt hast?
Janik hat den falschen Ausgang am Bahnhof in Chur genommen, weil ich mich mit dem Busfahrer streiten musste, weil wir wollten, dass der wartet auf Janik. Und der Schweizer Busfahrer war aber sehr pünktlich und fand das nicht so lustig.
Und ihr habt euch so ein bisschen angekackt gegenseitig, ne?
Ich finde, er hat mich und ich habe dann ein bisschen versucht, angemessen zu reagieren und dann ist er auch ganz freundlich.
Dann haben sie sich geprügelt.
Nein. Und er war auch dann so nett und hat noch gewartet, aber leider nicht.
Eine Minute. Ja. Und dann ist Anna ausgestiegen.
Ja, und dann ist, als er losgefahren ist, ist Janik direkt um die Ecke gekommen.
Wie es immer so ist. Vielen Dank, Anna.
Gerne.
Das war unser Kaltstart in den unseren Urlaub. Janik kommt erstmal zu spät, bzw. nimmt den falschen Ausgang. So kann es passieren. Allerdings auch eine schöne Betätigung, die du ja hattest. Du hast dir den Wald angeguckt, beziehungsweise genau genommen den Förster dort vor Ort.
Ja, beide. Ja, ich habe mir den Wald zeigen lassen. Genau, ich war einen Tag lang mit dem Förster Sandro Sutter in dem örtlichen Wald unterwegs. Und er ist seit 14 Jahren dort Revierförster. Also er kennt den Wald wie kein zweiter.
Und ja. Beschreib mal den Sandro Sutter, wie sah der so aus? Also so ein Förster stellt man sich ja erstmal so Klischee mit so einem langen, Schnauzbart vor und mit einem lustigen Hut auf und so ein bisschen volkstümlich daherkommt.
Ja, genau. Er war sehr, sehr hip. Also er hatte so einen kleinen Ohrring und Tattoos und war auch so mittleren Alters, würde ich sagen. Also ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
Und was hast du da mitgenommen von der Begegnung?
Also er hat mir halt ganz viel gezeigt und es war irgendwie sehr schön, weil je höher wir kamen und je weiter man den Blick schweifen lassen konnte, desto mehr kam er ins Philosophieren. Man hat so richtig gemerkt, dass er so ein richtiger Wald- und Bergtyp ist. Und dann irgendwann ging es dann los, dass er, am Anfang war er noch so ganz pragmatisch und am Ende war er dann immer so, oh, es ist so schön hier. Je höher wir kamen, das war ganz süß. Und überhaupt muss ich ja sagen, ich habe eine ganz große Schwäche für den Schweizer Dialekt und ich fand es ganz drollig, weil ich immer mit ihm unterwegs war. So nett.
Er hat mit dir Schweizerdeutsch geredet.
Ja, das ist ja halt, ich glaube, er hat es versucht zu vermeiden, aber es kommt ja dann doch sehr stark durch.
Ja, der Zungenschlag, der hat auf jeden Fall schon was, ja, absolut.
Ja, so nett.
Ja. Das nächste, was wir uns hier anhören, ist die Franzi, die ein bisschen ins Schwärmen kommt, wenn es über den Nachtisch geht, den es dort in Lenzerheide gab. Und ich kann es verstehen.
Was war das Witzigste, was du heute erlebt hast? Anders gefragt, was war das Aufregendste, was du heute erlebt hast?
Als die Pizza mit ganz viel Schokolade auf unseren Tisch serviert wurde. Ja, das ist die Spezialität des Hauses. Pizza Luna Nera. Mhm. Sehr lecker.
Ja, Empfehlung?
Empfehlung.
Alles klar. Wo muss man dafür hinkommen?
In die Kurhausbar.
In?
Lenzerheide.
Yeah.
Cringe, Alter.
Den ihr im Hintergrund da schon gehört habt, den kennt ihr auch schon aus der allerersten Folge des Reutcast, nämlich mein lieber Mitbewohner Yves. Der hat sich auch ein spannendes Thema ausgesucht, nicht wahr, Helena?
Ja, total. Sehr naheliegend. Sehr, sehr naheliegend, ja.
Er ist wandern gegangen. Einfach wandern gegangen und hat einen interessanten Text auf jeden Fall auch dazu geschrieben, ja.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gelesen habe. Es ist wieder ein klassischer Bellinghausen, würde ich sagen. Besonders gut fand ich, als er geschrieben hat, dass das Tal, und das fand ich wirklich sehr treffend, das Tal aussah wie ein Glas Pastis, in das man Wasser geschüttet hätte. Sehr, sehr schön.
Jetzt müssen wir natürlich fragen, was ist ein Pastis? Das ist die Ungebildeten unter uns.
Also ja, das ist dieser Anislikör, der wird so weißlich, wenn du noch nie getrunken.
Also wahrscheinlich schon, ja. Aber,
große Empfehlung an der Stelle für den Sommer.
Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Yves sowas trinkt. Apropos Yves, der hat sich natürlich auch noch zu Wort gemeldet und ihm ist natürlich, hat eben besonders eine Sache aufgefallen, ein gewisser Luxus, den ich mir auch tatsächlich bis jetzt auch noch nie gegönnt habe in meinem Leben. Jetzt war es einmal soweit.
Wir sind heute mit der ersten Klasse gefahren in die Schweiz und das ist bei meinem aktuellen Lebensstil gerade nicht die Regel.
Was fandst du so anders bei der ersten Klasse?
Es war einfach ein Lebensgefühl. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Luft war besser, die haben mir Pralinen gebracht, das war es einfach alles nicht. Es war einfach, ja, das Gute.
Hast du dich aber auch so ein bisschen gut gefühlt dabei, ne?
Helena, wie hast du dich gefühlt, als du in der ersten Klasse saßt?
Ich habe mich sehr gut gefühlt. Es gab ja ich habe das noch nie erlebt, das war wie in so einem, ehrlich gesagt, ein bisschen wie in einem Puff, so, dass du reinkommst und du hast dann rechts so eine runde Sitzecke, in der sich alle dann so hindrapieren. Ja,
also für die Gruppenspiele dann, oder?
Ja, ich weiß nicht wofür. Ich weiß gar nicht, es war auch gar nicht besonders bequem, aber es war halt so, ja, ich kann das total gut verstehen mit dem Lebensgefühl. Ich habe mich auch sehr, sehr besonders und gut gefühlt.
Bist du davor schon mal erste Klasse gefahren?
Noch nie.
Ich auch tatsächlich nicht.
Noch nie.
Das war das allererste Mal und ich muss sagen, ich war, als ich jetzt wieder nach Deutschland gefahren bin und mich dann in der zweiten Klasse niederlassen musste, es hat schon so ein bisschen weh getan, muss ich sagen.
Ich habe mich auch sehr schäbig gefühlt. Ja. Neben mir Menschen, die essen, die laut reden. Aber ich muss auch sagen, wir hatten ja zurück auch wieder ein Erste-Klasse-Ticket, theoretisch gehabt, also wir zumindest, von Lenzerheide aus.
Ah, okay.
Aber wir haben uns nicht getraut, uns nochmal in die erste Klasse zu setzen. Wir haben uns dann in die zweite gesetzt. Weil wir dachten, wir können das nicht.
Aber es ist ja auch wichtig, dass man wieder dann auch zu den Kontakt zum normalen Volk nicht verliert. Gerade für Journalisten ist das ja echt wichtig, ne? Weil wir ja schnell auch so in unserer eigenen Bubble halt dann nur noch so schweben und gar nichts mehr mit den normalen Leuten zu tun haben.
Ja.
Apropos Dekadenz, ein weiterer Ausdruck unseres hohen Lebensstandards, den wir dort geführt haben, war, wie häufig wir dort Billard gespielt haben.
Wir stehen in einem...
Könnt ihr mal kurz zur Seite, ich muss mal die Kugeln rausholen. Ja.
Wir zocken gleich Billard und... Ruhe. Wir stehen in einem Raum, der aussieht wie aus einem englischen Kriminalroman mit schweren Holzvertäfelungen.
Bisschen zu hell, oder?
Es ist schottischen Sesseln. Was?
Ist ein bisschen sehr hell irgendwie, ne?
Hier alles so insgesamt alles sehr hell ausgeleuchtet.
Einfach, weil die aber richtig Geld hier haben in der Schweiz, das merkt man halt dann
ja, immer. Die haben, die kennen, Stromsparen kennen die nicht, sind richtig verschwenderisch.
Und was geht beim Yannick so? Yannick, ja, Yannick, deine Laune bitte in einem Satz zusammengefasst.
Meine Laune?
Ja.
Ja, wir haben super Wetter, freuen uns alle auf die Recherche morgen. Und jetzt spielen wir Billard.
Ja, wir sind ganz ehrlich, wir haben auch echt krass gechillt jetzt in der letzten Woche, oder?
Ja, also natürlich, haben natürlich beides gemacht. Ausgewogene Work-Life-Balance, würde ich sagen. Ja, hart gearbeitet, aber auch eben hart gechillt, beides.
Unter dem Aspekt muss man aber sagen, hat Reisereportage, finde ich, durchaus Zukunft, ne? Also es ist natürlich, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, ne? Was sind also die Vor- und Nachteile? Aber unter dem Aspekt muss ich sagen...
Total, aber es war ja auch ein bisschen so eine Ausnahme, dass wir halt da nicht so ein viel Programm auch hatten. Ne? Ich glaube, normalerweise sind diese Reisen natürlich schon auch sehr durchorganisiert und wir waren ja dann komplett auf uns allein gestellt, was ich auch sehr cool fand, ja.
Also normalerweise, glaubst du schon, läuft das wirklich eher so ab, dass die Touristenverbandsmenschen dann dort einem praktisch so zu jeder vollen Stunde irgendwo mitnehmen und dann irgendwas zeigen?
Da kann ich ja zum Glück aus Erfahrung berichten. Ich war ja schon mal auf einer Recherchereise in Bad Orb.
Wer kennt's nicht? Bad Orb, und, was schon und, so klingt wie irgendwie so ein Tropfen im Hals oder so.
Da haben wir den zukünftigen Frankfurter Weihnachtsbaum besichtigt damals. Und da weiß ich, das war wirklich von vorne bis hinten durchprogrammiert, ja. Okay. Wirklich, mit allem drum und dran.
Und da hast du nicht so viel gechillt wahrscheinlich?
Ja, gar nicht, war gar keine Zeit zum Chillen, okay. Gar nicht.
Dann können wir uns ja fast glücklich schätzen, dass das alles so entspannt geklappt hat. Und Folgendes hast du mir auch dort noch vor Ort ins Mikrofon gesagt.
Ja, es regnet heute leider in Lenzerheide. Deswegen, ich habe schon einen kleinen Spaziergang gemacht, aber ich bin nicht weit gekommen. Mhm. Ja.
Aufregend.
Genau. Und heute sitze ich in der Lobby und schreibe an meinem Text, weil ich hatte ja gestern schon meine Recherche. Ja, keine Ahnung, es ist halt nichts los. So. Was soll ich dir erzählen?
Ich finde, dieser Clip beschreibt einfach perfekt das Lebensgefühl, was wir dort hatten. Wir waren ja auch noch in Lenzerheide in einem Hotel, was ja wirklich so mit die hässlichste Außenfassade hatte, die ich je gesehen habe. Und ich kann das hier so offen sagen, weil das Hotel ja ganz proaktiv damit wirbt. Also das
da haben die ganz edgy Werbung mitgemacht, ja. Überall so Sticker ausliegen gehabt, so hässlichste Fassade ever oder no Shishi oder so.
No Shishi.
No Shishi. Ich weiß gar nicht, ich habe das überhaupt gesagt.
Shishi ist, glaube ich, wahrscheinlich Shishi. So ein Schweizer Wort für Schickimicki, ne?
Ich kenne das auch von meiner Oma aus Hamburg, sagt sie auch Shishi, ja.
Alles klar. Und was auch noch eine Besonderheit des Hotels war, warum du ja zum Beispiel auch dann unten in der Lobby saßt und dann deinem Text geschrieben hast, es gab nämlich kein WLAN auf dem Zimmer.
Das war eine böse Überraschung.
Ich muss sagen, ja, so richtig, also ich verstehe das Argument dahinter und ich finde auch generell, ne, Ausland, wir waren ja in der Schweiz, also nicht EU, du hast auf einmal, musst du irgendwie dann dein Roaming ausmachen, weil du ansonsten arm bist, spontan. Und tatsächlich auch mein Vertrag nur absolut das Gegenteil war von günstig, was die Schweiz angeht. Aber irgendwie, finde ich, hatte es auch was. So halt mal so nicht permanent irgendwie am Handy daddeln müssen, weil man süchtig ist nach Instagram.
Ja, fand ich auch. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt, das finde ich halt, das reicht halt für einen Lacher, wenn das dann Alleinstellungsmerkmal ist als Hotel. Aber 5 Tage, dann nervt man halt schon immer in der Lobby zu arbeiten. Vor allem, wenn im Hintergrund diese wahnsinnig schlechte Playlist läuft von morgens bis abends, ja, die nicht ausgemacht werden darf.
Vor allem mit so 7 Songs oder sowas.
Ja.
Der Yves, haben wir ja schon gesagt, der ist wandern gegangen. Und Yannick hat das auch nochmal treffend kommentiert. Das hören wir uns auch nochmal kurz an.
Ja? Ich will ja über Yves reden. Ich will gar nicht über mich reden.
Ja, warum möchtest du über Yves reden?
Weil Yves heute Morgen um 8 Uhr, nee, später erst, ne, also zu spät losgegangen ist
Und er will ja nach Arosa laufen von Lenzerheide und heute hat es geschneit.
Ja, was für ein bekloppter Typ, ne?
20 Zentimeter, er hat gerade ein Bild geschickt, wie man sieht.
Er scheint, er hat sich, ja, man sieht halt sehr viel Weiß und, ja, Weisheit.
Also man kann den Nebel nicht vom Schnee unterscheiden. Es könnte sein, dass Yves irgendwann dann den Himmel hochgeht, aus Versehen.
Hat er natürlich nicht. Der Yves ist sicher wieder dann in Arosa angekommen.
Hat den Olympestürm wie Zeus, wie er selber geschrieben hat.
Ich muss diesen Text dann, glaube ich, doch nochmal lesen. Ich habe gestern nur die E-Mail gesehen und dachte schon so, oh Gott, er hat den jetzt echt so wie so in ein, zwei Stunden im Zug zusammengekloppt. Das kann ja was werden. Ja. Aber ich glaube, ich hebe mir das für heute Abend zum Einschlafen auf.
Ja, wir haben ja alle versucht, Yves auszureden, dass er dahin wandert, weil ja so viel Schnee gefallen ist und wir alle Angst hatten, dass er nicht heil zurückkommt. Ich habe ihm noch gerade so meine Mütze mitgegeben, damit er auch nicht an den Öhrchen friert. Aber Yves war ja nicht der Einzige, der nach Arosa gewechselt ist, Paul. Ne? Du musstest ja auch zwischendurch den Standort wechseln. Was hast du denn eigentlich gemacht?
Ja, also
der Außer Standort, uns mit dem Mikro zu nerven natürlich.
Also erstens das war eigentlich so mit meiner Hauptattraktion auch die ganze Zeit, halt immer zu wissen, ich muss ja mit jedem noch mal einmal kurz quatschen. Wenigstens einmal kann man ja da miteinander reden. Und tatsächlich, wie gesagt, habe ich deswegen die Unterkunft gewechselt, damit ich auch noch die anderen einmal live dann dabei zugucken kann, wie sie ihre Recherchen machen. Mein Thema allerdings, mit dem ich mich auf der Reisereportage jetzt beschäftigt habe, ist eigentlich gar nicht so reisereportagig. Ich habe mir eine Burnout-Klinik angeguckt in Souche. Das ist ein winzig kleines Dorf im Engadin. Und Schusch, meinst du? Souche, glaube ich.
Souche.
Es wird S-U-S-C-H geschrieben, ja. Es ist ein winzig kleines, völlig unbedeutendes Dörfchen mit einer malerisch schönen Landschaft drumherum. Also die Busfahrt dahin war das eigentliche Highlight. Ich habe dort mit dem Direktor dieser Klinik länger gesprochen, der sehr beeindruckend war vom Typ her. Der hat nämlich zuerst Theologie studiert, dann Medizin studiert und dann Psychologie nochmal studiert. Also beeindruckender Typ. Ich habe mit zwei Patienten auch noch gequatscht, mit einem Patienten und einer Patientin. Und ja, ich bin mal gespannt, wer sich dafür so interessiert. Also jetzt ein wirkliches Reisereportagenthema ist es eigentlich nicht. Das soll ja dann schon noch meistens eher etwas lockerer sein, ein bisschen heiterer. So nach dem Motto, Attraktion kann man mal machen.
Ja, und denkst du denn nach deinem Text, denkt man sich so, ja, also wenn ich mal einen Burnout habe, dann gehe ich auf jeden Fall da mal in die Klinik. Das klingt irgendwie nett, so.
Ja, das wäre natürlich formidabel, wenn das geht. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das der Durchschnittsmensch so leisten kann, dort in diese Klinik zu gehen, denn in der Schweiz ist das Krankensystem ohnehin ein bisschen komplizierter. Ich habe mir das vom Grit auch nochmal erklären lassen. Ich glaube, da schon so eine Schnupperwoche kostet irgendwie so 3000 Franken. Also das ist, wird, glaube ich, keine Krankenkasse in Deutschland einfach mal so übernehmen. Beziehungsweise wenn halt dann eben nur die privaten. Was allerdings cool wäre natürlich, wenn Leute den Text lesen und danach ein bisschen besser verstanden haben, was Burnout und was Depression ist und was auch die Unterschiede zwischen Burnout und Depression ist.
Das hast du jetzt da auch rausgefunden.
Ich habe das tatsächlich dort zum ersten Mal verstanden, ja. Was der Unterschied zwischen einer Depression ist und eben dem Burnout. Also Burnout beschreibt meistens eher den Lebensstil, der dich dann in die Depression führt. Mhm. Also oder Burnout auch allgemein gesprochen kann auch als Erschöpfungsdepression zusammengefasst werden. Also Leute, die mit ihrem Lebensstil, mit ihrem Arbeitsstil letztendlich einfach gegen die Wand fahren damit und das meistens auch schon vorher so ein bisschen merken, dass das so nicht lange weitergeht und irgendwann kommt da dann der komplette Zusammenbruch und ist klar, ich muss jetzt irgendwas machen.
Ja, das beschreibst du ja bestimmt auch nochmal ausführlich in dem Text.
Den ich noch werde schreiben müssen, ja.
Bis Dienstagabend, ne? Weißt du Bescheid. Ja, stay tuned.
Wir stayen sowas von tuned und als ich dann zum ersten Mal in Arosa war, also nach dem erfolgreichen Wechsel der Unterkunft, war die allererste, die meinem Mikrofon zum Opfer gefallen ist, die Sophie. Und so hundertprozentig happy war sie in den ersten paar Sekunden nicht, aber danach auf einmal doch.
Finde ich gar nicht nice.
Ja, willkommen in der Welt der Podcasts.
Ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe gar keinen Bock auf Podcast. Also ich habe die ersten 3 Tage erstmal fett Urlaub gemacht. Ich war wandern, wir haben eine Badewanne im Zimmer, das ist richtig gut. Ich habe jeden Abend gut gegessen. Ich habe Schweizer Schokolade, Schweizer Käse und Bergkräutertee gekauft. Genau, und am Donnerstag war ich im Bärenland und habe mit dem Hans Schmid mir 3 süße Bären angeguckt.
3 Süßbären?
3 süße Bären, 3 Braunbären. Nee, die sind in Gefangenschaft gewesen vorher in Albanien. Beziehungsweise...
Tanzbären sogar, ne?
Ja, Tanzbären und eben in Käfigen bei Restaurants.
Und jetzt kann man die dort streicheln?
Nee, die kann man nicht streicheln, weil das natürlich ein Tierschutzprojekt ist. Das heißt, man kann die sich von einer Aussichtsplattform aus anschauen. Und ansonsten sollen die eben dort einen schönen Lebensabend verbringen.
Sah der Lebensabend schön aus?
Ja, die sind da rumgelaufen und haben gefressen und dann mehr
klingt,
machen
klingt nach so einem Bärenlife eigentlich. Ja.
Genau, ein gutes Bärenlife.
Klingt eigentlich auch nach dem Live, was wir da geführt haben, oder? Ja. Viel, richtig geil gegessen, das muss man wirklich sagen. Das Essen war hervorragend. Ich hoffe, die letzten Tage auch in Lenzerheide war es ähnlich gut.
Ja, doch, wir haben irgendwann endlich unsere Pizza bekommen, die wir von Anfang an essen wollten. Jawohl. Ja, das war dann schon gut. Ja.
Einzige Ding natürlich in meiner Schweiz, einfach als Problem nicht wegzuleugnen, ist einfach alles sehr teuer. Also ein Bier kostet halt einfach dann direkt 8 Franken oder sowas mindestens.
Ja, als einzige Ausgabe konnte man sich das dann mal leisten, ja, aber ansonsten natürlich nicht.
Das macht auf jeden Fall auch die Schweiz so als Urlaubsziel so für junge Leute so ein bisschen unattraktiv, ne?
Ich würde nicht noch, also ich müsste noch mal eingeladen werden, um da noch mal hinzufahren, ja.
Lieber Schweizer Tourismusverband.
Aber dann komme ich gerne wieder.
Lieber Schweizer Tourismusverband, ihr habt uns gehört. Wer tatsächlich, also fleißig waren wir alle, aber ich glaube wirklich am fleißigsten, glaube ich, war der Yoshi.
Ich glaube auch.
Der hat sich tatsächlich auch sogar einen kleinen Kindheitstraum damit erfüllt. Das hören wir uns mal an, was er uns da zu erzählen hat.
Ich bin Zug gefahren, viel Zug gefahren. Ich durfte einen Kindheitstraum verwirklichen und mal im Pfarrerhaus mitfahren. Nämlich auf der legendären Kur-Arosa-Bahn. Das ist eine der 3 schönsten Zugstrecken in der Schweiz.
Warum legendär?
Die gibt es seit 100 Jahren und die Aussicht ist einfach fantastisch. Also fährst durch, wie viel sind es? Ich glaube, über 27 Brücken, wenn ich nicht alles täuscht, durch Tunnel, Galerien, was auch immer, und hast halt einen mega Ausblick auf das Weißhorn und ins Tal runter. Genau.
Dieser Blick ist tatsächlich wirklich traumhaft schön gewesen. Ich bin diese Strecke ja dann sogar mehrmals dann gefahren, weil meine Depressionsklinik tatsächlich so immer 2, 2,5 Stunden Fahrt dann bedeutet hat. Aber für den Ausblick hat es sich tatsächlich gelohnt.
Ja, ich habe mir auch schon Yoshis 2-minütiges Instagram-Video dazu angesehen. Und ja, ist er wirklich, also ganz unironisch, ganz, ganz toll aus. Ja.
Es sind halt auch so Gegenden, wo du dich halt immer so fragst, wie haben das denn Menschen früher gemacht? So, wie konnte man denn so vor der Erfindung der Dampflok oder des Autos oder des Segway, keine Ahnung, wie ist man auf die Idee gekommen zu sagen, ja, lass mal dort so ein Dorf bauen, so mitten irgendwo im Gebirge, wo man erstmal 5 Stunden wandern muss, um überhaupt mal hinzukommen.
Das ist so, weil der Mensch Herausforderungen liebt, Paul.
Ich glaube, der Mensch ist einfach teilweise auch ganz schön dumm, ey. Also kannst einfach irgendwo chillig, irgendwo in Kur bleiben oder halt, keine Ahnung, Plateau bei Zürich, keine Ahnung.
Du denkst ja, die abgelegenste Ecke, da muss ich hin.
Apropos Schweizer.
Häusle bauen.
Apropos Schweizer. Die Brigitte ist ja Schweizerin, die war auch hier in der 2. Podcast-Folge auch schon zu hören. Brigitte hat natürlich so gesehen einfach nochmal ein ganz besonderes Erlebnis gehabt, weil sie natürlich die Schweiz kennt. Und sie hat sich auch, wird sie auch gleich noch erzählen, ein sehr interessantes Thema ausgesucht.
Mhm. Wie ging es dir hier so in deiner Heimat?
Ja, ich habe die Menschen verstanden und ich glaube, sie haben mich auch verstanden. Das finde ich schön. Nee, ich fand es cool, dass ich euch vielleicht auch etwas... Und ich fand es einfach cool, muss anders formulieren. Ich fand es cool, dass ihr irgendwas mitgekriegt habt von dem Land, in dem ich wohne, obwohl das hier eigentlich nicht meine Heimat ist.
Graubünden ist auch schon wirklich der Hinterwäldlerkanton, ne?
Ja, ist so. Und ich meine, ist in den Alpen und ich wohne nicht in den Alpen. Aber ich fand es irgendwie cool, dass ihr sowas mitgekriegt habt von der Schweiz.
Ja, und deine Recherche?
Ich schreibe über Orientierungslauf. Das ist eine Sportart, die man in der Schweiz sehr gut kennt und in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Und ich will rausfinden, warum das so ist. Der Unterschied, Schweiz populär, Deutschland keine Ahnung davon.
Klingt so ein bisschen so nach Militär-Gewaltmarsch, ehrlich gesagt.
Ja, also mit Gewalt hat es nichts zu tun, mit Militär auch nicht mehr. Aber ja, klar, es kommt daher. Und deshalb ist natürlich das auch, ist auch ein Grund, warum in Deutschland das nicht so gerne, ja, nicht so bekannt ist.
Schlechte Erfahrung mitgemacht, ja.
Wahrscheinlich, ja.
Ist schon mal schiefgegangen, sowas.
Könnte mal schiefgehen. Ja.
Einmal Orientierungslauf und zack, Weltkrieg.
Genau, sau doof. Genau, und hier in Arosa, ja, Arosa unterstützt halt den Orientierungssport in der Schweiz sehr stark. Und es gibt ja auch so einen Anfänger-, Beginner-, Einführungs-Orientierungslauf und den habe ich absolviert.
Sau doof, Paul.
Naja, gut, so ist es halt. Also ich habe tatsächlich immer noch nicht so ganz verstanden, was dann dieser Lauf genau bedeutet, aber...
Als ich wandern war, ist einer an mir vorbeigejoggt, der sah sehr stark nach Orientierungslauf aus. Der ist querfeldein dadurch gerannt.
Es ist wirklich einfach halt wie so ein Survival-Ding im...
Es sah sehr stark nach Überlebensmodus aus, ja.
Es ist ein klassisches Brigitte-Thema, Sportwissenschaftlerin. Waren letztendlich auch schon alle Clips, die wir jetzt dort aufgenommen haben. Helena, wie wollen wir das zusammenfassen, unsere Erlebnisse?
Ja, also ich würde sagen, kann man mal machen so. Ne?
Was würdest du sagen, was sind so die Nachteile von so einer Reisereportage?
Also ich habe es ja eben schon gesagt, das war ja nicht eine klassische Reise, so eine organisierte Recherchereise. Deswegen hat es mir ganz gut gefallen. Aber natürlich ist man sich ja bewusst, dass man da eingeladen wird, nicht eingekauft, wohlgemerkt, ist ja der klassische Spruch. Aber natürlich trotzdem, im Endeffekt schreibst du einen Text, wo die Leute den lesen und sagen, ja, da will ich halt mal hinfahren. Finde ich jetzt an sich nicht unbedingt verwerflich, weil alle wissen, was du tust. Und du würdest ja auch ansonsten von der Reise zurückkommen und sagen, ey, fahr da hin, das war super cool. Also wenn du dahinter stehst, warum nicht? Aber trotzdem, genau, ist es halt, würde ich sagen, so einen kleinen PR-Hauch hat das Ganze halt schon.
Geschmäckle
sozusagen. Es hat so ein kleines Geschmäckle, ja. Und das musst du halt einfach dann, das musst du halt dann wissen, wenn du das machst.
Könnte man denn jetzt, du hast ja sogar schon mal so eine Pressereise gemacht, die auch dann, wer viel mehr noch in diesem Pressebereich oder diesem klassischen Pressemodus war, könnte man jetzt auch auf so eine Reise mitkommen und danach sagen, boah, das war das beschissenste Hotel, in dem ich je war, ich habe noch nie so Kacke gegessen und der Pool war 2 Grad zu warm.
Ja, ich glaube, dann wird's halt nichts schreiben.
Jetzt, weil man wird auf jeden Fall nicht nochmal eingeladen.
Du wirst nicht nochmal eingeladen. Klar, im Endeffekt, du kannst natürlich machen, was du willst. Da liest niemand drüber, kontrolliert niemand, was du da schreibst, ne? Aber du schließt halt schon einen Deal ab irgendwie. Also alle wissen ja irgendwie, was sie da machen. Deswegen, du würdest dir dann vielleicht irgendwie die eine Eisdiele suchen, wo du ein ganz okayes Vanilleeis gegessen hast und dann halt einen fetten Text darüber schreiben.
Ich frage mich halt immer, wer liest denn diese Reiseberichte? Also wer liest denn so diese Reiseressorts von, keine Ahnung, von der Welt oder sowas?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil ich auch gar keinen Peil habe, wo diese Reiseressorts sind, wo ich sie finden kann, wen ich da, wir müssen ja unsere Texte jetzt auch verkaufen und ich bin total gespannt, wo meiner landen wird. Das sind,
glaube ich, halt die Seiten, die ich halt immer schon automatisch überblätter, einfach weil ich sofort im Kopf halt denke, Corporate, das ist hier
genau,
hier
das
muss
ist
man,
nicht ganz koscher, da hat irgendjemand am PR-Rad gedreht.
Denkt man halt dann immer, ich glaube, das ist da auch tatsächlich so auch die gute Seite gibt, also sozusagen gute Reisereportagen, die halt nicht komplett corporate sind, aber eben auch bei diesen Reiseportalen halt ganz klar ist, das ist jetzt hier ein Pressetext, der einfach vielleicht mal kurz ein bisschen umgeschrieben wurde. Also ne, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, man kann sich mal entspannten Urlaub gönnen und man muss es ja auch einfach so fairerweise sagen, wir Journalisten schwimmen halt leider eben nicht im Geld. Also.
Ja, eben. Also wir haben uns da jetzt auch drüber unterhalten in Lenzerheide am Ende und kamen dann auch zu dem Schluss, ja, einmal im Jahr kann man es vielleicht machen, wenn vielleicht auch der Urlaub ansonsten ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich fände es halt cool, wenn einfach alle so ein bisschen offen damit umgehen, weil wir alle wussten irgendwie bisher vielleicht nicht so richtig, was das eigentlich ist, geschweige denn die LeserInnen, und vielleicht kann man das so ein bisschen transparenter machen, dass einfach alle wissen, aha, die haben das bezahlt bekommen und deswegen haben die da jetzt halt einen Text drüber geschrieben, aber es kann trotzdem sein, dass es eine coole Region ist, wo ich mal im Urlaub hinfahre.
Auf jeden Fall. Würdest du denn jetzt privat Arosa Lenzerheide empfehlen zum Urlaub machen?
Wenn du in Geld schwimmst, nix wie hin. Also ja, es ist super schön. Also ich finde auch.
Natur ist geil, ja.
Die
ist
voll. Geil. Und wir waren da auch wandern, es war super schön. Und jetzt auch gerade in dieser Saison, wo so die ganze, kann man dann auch in meinem Text noch lesen, die ganzen Sträucher sich so rot färben und so, das ist schon echt schön.
Ja, ja. Und halt sehr wenig Touristen, weil totale Nebensaison. Es war ja auch gefühlt nur unser Hotel auf gerade. Also
genau,
und
doch.
Muss man aber auch halt sagen, so Touristengegenden finde ich persönlich immer praktisch nicht auszustehen, wenn es halt Hochsaison ist und komplett voll ist. Also jetzt so in der Nebensaison fand ich super, man fühlt sich so ein bisschen special, weil man gerade da ist und es ist dann alles, auch die Kellner sind so viel freundlicher, weil die halt wissen, ist einfach ein ganz anderes Leben.
Waren schon alle sehr nett. Und im Winter würde ich sowieso nicht hinfahren, weil ich bin jetzt persönlich nicht die Skifahrerin, aber
same.
Ja, so zum Wandern kann ich es echt.
Genau, ich bin genau einmal in meinem Leben Ski gefahren, im Harz. Und ich war noch so unsicher auf den Skiern. Ich war unten und wollte mich mit so einem Sessellift, diesem Klemmlift so hochziehen lassen. Und dann ist der mir aber so weggerutscht, dieser Bügel. Und dann bin ich da so hochgekraxelt. Ja. Und das war sehr traumatisch. Seitdem habe ich nie wieder.
Ja, das Gleiche ist mir auch passiert. Ich bin auch einmal Skifahren gewesen und auch einmal im Sessellift gefahren. Obwohl ich jetzt bei der Reise auch im Sessellift gefahren bin. Ich habe sehr laut geschrien. Wirklich große Angst. Aber damals als Kind bin ich halt auch im Sessellift, bin rausgefallen. Alle Leute sind über mich drüber gefallen. Es war ein Desaster. Danach habe ich meinen Stiefvater überfahren, der mir helfen wollte. Und danach habe ich mir geschworen, ich fahre nie wieder Ski. Ja.
Ach, Elena, ich fühl's. Ja, wunderbar. Okay, dann sind wir beide. Ich bin halt großer Winterfan, aber nicht diese Sportart. Garten. Das ist mir irgendwie völlig fremd.
Ja, auch.
Gut, paar Vorankündigungen noch. Und zwar erstmal einen ganz lieben Dank an alle Förderinnen und Förderer von MyStiftung24. Das wollen wir nicht hier unterm Scheffel fallen lassen. Zum nächsten Reutcast ist alles wieder auch normal. Und der nächste Reutcast ist auch schon wieder ein bisschen special und auch schon wieder ein bisschen offroad, denn den nehme ich dann in St. Petersburg auf. Tatsächlich, wir nehmen jetzt heute an einem Samstag auf, dem 8. glaube ich? 9. Oktober. Das heißt, wir sind genau um diese Zeit, in zwei Wochen sind wir schon in St. Petersburg.
Yay.
Ich werde dann mit Sophie Lars aufnehmen, die tatsächlich auch noch Russisch spricht. Die am Anfang noch nicht so Bock hatte auf mein Mikrofon.
Die hat dann aber richtig Bock bestimmt.
Dann hat sie auf jeden Fall Bock. Sorry auch Sophie, dass ich es drin gelassen habe, aber ich fand es einfach witzig. St. Petersburg wird, glaube ich, ziemlich geil. Ich freue mich drauf. Was hast du da als dein Recherchethema? Wir machen ja so gesehen sind wieder auf Reisereportage, aber halt nicht in diesem klassischen Stil.
Diesmal müssen wir selber bezahlen.
Wir fahren da selbstständig hin, genau.
Ja, genau. Ich will unbedingt das ist kompliziert. Also es gab eine Fotografin in St. Petersburg, die Mascha Iwaschintsova, die war aber nie bekannt, weil sie ihre Arbeit nie veröffentlicht hat, weil sie dachte, dass sie neben den großen Männern ihrer Zeit unbedeutend sind. Also klassische Frauenkrankheit. Und die war aber eine ganz tolle Fotografin und hat 40 Jahre lang St. Petersburg fotografiert. Und ihre Tochter hat dann 30.000 Negative auf dem Dachboden gefunden vor ein paar Jahren und hat die alle veröffentlicht. Und so wurde Mascha Iwaschintsova nachträglich entdeckt. Und ich würde gerne mit ihrer Tochter durch die Stadt laufen und
ist der Kontakt,
ihrer Mutter
Kontakt schon hergestellt zu der Tochter?
Ich habe sie schon auf allen Sprachen angeschrieben und jetzt zuletzt auf Russisch dann mit der Übersetzerin, die wir hier zum Glück zur Verfügung gestellt bekommen, aber sie hat mir noch nicht geantwortet, leider. Da muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen.
Ja, vielleicht hört sie ja den Reutcast. Also,
und du checkst die Techno-Szene aus, oder?
Ja, ich check die Techno-Szene aus. Zwar hat sich so ein bisschen bei der Recherche gezeigt, dass Techno in Russland noch ziemliches Rebellentum darstellt. Also generell dort der Staat ja sehr viel autoritärer auftritt, als wir jetzt aus Deutschland kennen, und Polizei, glaube ich, auch ganz schön heftig drauf ist teilweise. Und Techno dementsprechend schon da wirklich Rebellion bedeutet. Das ist ja in Deutschland oder jetzt in Berlin vielleicht auch noch spezieller nicht mehr der Fall. Das ist ja einfach schon Teil des Mainstreams und des Alltags.
Sehr konform.
Genau, also es geht relativ konform. Keiner hat jetzt irgendwie dann ein Problem mit, wenn sich Leute in ihrer privaten Freizeit irgendwie auf Drogen dort in solchen Clubs die Nacht totschlagen. In Russland, glaube ich, ist das noch ein bisschen anders. Ich habe jetzt Kontakt zu einem DJ auch gekriegt, der dort so illegale Raves immer wieder veranstaltet. Und das sind tatsächlich auch diese Sorte Raves, die dann gerne auch von der Polizei geradet werden.
Aber sind das so Corona-Raves oder wogegen protestieren die da mit ihrem
Getanze? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, aber geht es einfach echt nur so um Techno und geile Zeit. Also will ich den Leuten jetzt da auch nicht zu nahe treten, sollen sie machen.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Wir haben ja im letzten Reutcast auch schon mit Anne auch gemutmaßt, dass ich dann mit großer Sicherheit irgendwo eingesackt
verloren
werde.
Ja.
Dann müsst ihr mich freikaufen mit ganz viel Geld, mit ganz viel Rubel. Aber
ich habe leider, ich kann dich nicht freikaufen. Auf mich kannst du nicht zählen.
Okay, gut, dann schon mal minus eins. Da weiß ich ja schon mal, auf wen ich zählen kann, wenn mich die Bullen dann dort in die Zelle sperren. Das ist der Ausblick. Das war der Reutcast Offroad in der Schweiz. Lieben Dank an Jojo Schweigler, der das Ganze uns hier ermöglicht hat. Und Helena, es hat große Freude gemacht.
Ja, mir auch. Immer wieder gerne.
Super. Na denn?
Ja, dann.
Adios.